Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Man kommt einfach zu Freunden und das ist schön. Man fühlt sich immer gleich zu Hause hier. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe schon mit Andreas gesprochen. Er hört jetzt nochmal die gleiche Predigt, die er vor 3 Wochen gehört hat. Oder ähnlich. Vor 3 Wochen hatten wir nämlich als Bibelschulklasse unser 40-jähriges Jubiläum von der Absolvierung der Bibelschule. Und Esther und ich, wir waren in einer Klasse und so haben wir uns dann da wieder getroffen. Unter anderem beschäftigten wir uns auch mit unserem Absolvierungsmotto. Und das ist mir einfach nachgegangen. Und mit diesem Motto kommen wir auch mal wieder zurück in unseren Epheserbrief, den wir vor Urzeiten mal zusammen betrachtet haben. Ist ja schon eine Weile her. Aber das Motto, welches wir uns damals ausgewählt hatten, war aus Epheser 1, Vers 12, der Schluss, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben schon viel von seiner Herrlichkeit heute Morgen gehört in den Liedern. Und ich habe versucht, mich einmal zu erinnern, was waren meine Gedanken denn damals, vor 40 Jahren, als wir uns dieses Motto rausgesucht haben. Ich persönlich habe die Zeit dort sehr positiv erlebt, bei allen Höhen und Tiefen, die es gab. Und am Ende, ich war motiviert, aus Dankbarkeit Gott gegenüber ihm zu dienen und ihm zur Verfügung zu stehen. Ich stand damals hundertprozentig hinter diesem Vers, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. So wollten wir losgehen, so wollten wir die Schule verlassen. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann muss ich sagen, dann fallen mir spontan ganz viele Dinge ein, die sich nicht zu seiner Herrlichkeit gedient haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Frage gestellt habt. Ist mein Leben etwas zum Lob seiner Herrlichkeit? Ja, ich wollte etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich wollte in die Mission gehen. Ich wollte die Ausrüstung durch die Bibelschule nutzen. Ich wollte etwas tun, damit ich zum Lob seiner Herrlichkeit diente. Und was mir dann im Nachdenken darüber aufgefallen ist, es ging immer um ich will, ich will. Ich will, ich will, ich. Nun ist es nicht falsch, wenn wir als Kinder Gottes den Wunsch und die Motivation haben, etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Im Gegenteil, wir werden auch an einigen Stellen in der Bibel dazu aufgefordert. Ich lese da mal 2 Stellen. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also Leib und Geist gehören zusammen. Wie sollen Gott damit verherrlichen? Oder 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, in Jesus Christus. Also die Bibel fordert uns auf, ja, unser Leben zu seiner Verherrlichung zu leben. Aber als ich den Kontext dieses Verses wieder neu betrachtete und darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass das, was ich tue, niemals das Fundament dafür sein kann, dass ich etwas bin zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass wir als Kinder Gottes etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit, liegt darin begründet, dass Gott etwas getan hat. Und das wird in diesem Text, den wir jetzt gemeinsam betrachten, deutlich. Und ich möchte die Verse oder aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14 lesen. Ihr kennt den Text wahrscheinlich alle, der längste Satz von Paulus im Neuen Testament. Ja, Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf dem Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein gewaltiger Text, der diesen Vers 12 umgibt. Und ich möchte uns eine kleine Geschichte aus der verfolgten Kirche Chinas dazu vorlesen, die diesen Aspekt nochmal zum Ausdruck bringt, dass er was getan hat. Ein Mann wurde von seiner ganzen Familie im Stich gelassen. Er empfindet nur noch Hass, der ihn aber auch krank macht. Er fragt seinen Mitchristen, was er tun soll. Und der sagt gar nichts. Christus hat alles ans Kreuz getragen, auch deinen alten Menschen in dir, auch alle Sünde, die dir andere angetan haben. Der andere erwidert, ich muss doch auch etwas tun. Unsere alte Angst, selbst bei Gott könnten wir nur etwas sein, wenn wir auch etwas tun. Und wieder bekommt er zu hören, nein, gar nichts kannst du tun. Gott kann erst dann durch dich wirken und vergeben, wenn du nicht meinst, das Eigentliche, das Entscheidende zu tun. Und drastisch fährt er fort, dass ja auch ein Ertrinkender erst gerettet werden kann, wenn er aufhört zu zappeln oder ohne die hilfreichen Hände auszuschlagen. Das heißt einfach zupacken, wenn der andere die Hilfe anbietet. Gott wirkt alles und was er will, das wirkt er auch, damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist unser Beitrag, ihn loben, erzählen, was er Gutes getan hat. Auch, dass wir so sind, wie wir sind, weil er uns so liebt. Wir brauchen nicht darüber spekulieren, was sein Ratschluss ist. Wir brauchen auch nicht darüber nachdenken, wer wir vor ihm sind. Er liebt uns und er will uns dabei haben. Wir sind schon etwas, weil er uns bei sich haben will zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich fand diese Geschichte schön, das bringt nochmal so zum Ausdruck. Wir sind etwas zum Lob seiner Herrlichkeit, weil der dreieinige Gott aktiv wurde. Weil er etwas begonnen hat. Weil er etwas getan hat. Es liegt niemals in uns selbst begründet. Und das wollen wir jetzt in diesem Text etwas beleuchten. Schauen wir uns zunächst an, was Gott der Vater getan hat. Verse 4 bis 6. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Nun, hier stoßen wir gleich auf die Lehre der Erwählung, die die einen verwirrt und die anderen verblüfft. In den letzten Jahren habe ich alles angetroffen, von totaler Ablehnung bis voller Unterstützung. Für mich persönlich ist es eine sehr ermutigende Lehre. Meine Erlösung begann mit Gott. Er hat den ersten Schritt getan. Und Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Und weiter sagt er von sich selbst, auch Jesus in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat den ersten Schritt getan, er ist gekommen. Er wollte Gemeinschaft mit den Menschen. Wir von uns aus wären nie auf diese Idee gekommen. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 11, und es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, von Natur aus, weil wir durch die Sünde getrennt sind. Unsere Erlösung beginnt bei Gott und er hat schon vor Grundlegung der Welt den ersten Schritt zu unserer Erlösung getan. Deshalb ist unsere Erlösung aus Gnade und niemals aus Verdienst. Er hat uns auch nicht um unserer selbst willen erwählt, sondern es heißt hier in ihm, das heißt in Christus. Warum in Christus? Weil unsere Erwählung mit einem Zweck verbunden ist. Lesen wir auch in dem Vers 6, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Also Gott hat nicht einfach nur eine Idee gehabt, oh ja, komm, den und den, den will ich mal dabei haben, sondern er hat einen Zweck damit vor. Er möchte, dass wir zu seiner Ehre dienen, damit wir heilig, tadellos vor ihm seien. Sind wir dann gegen unseren Willen erlöst worden? Nein, wir haben positiv auf das Evangelium reagieren dürfen, weil Gott uns in seiner Gnade den Willen dazu gegeben hat. Auch da wirkt es wieder zusammen. Das Geheimnis der göttlichen Souveränität und der menschlichen Verantwortung wird in diesem Leben niemals gelöst werden. Zumindest nicht von uns. Beides wird in der Bibel gelehrt und beides ist wahr. Mir hat einmal ein Beispiel geholfen. 2009 war ich mit einigen Freunden auf der Shepherds-Konferenz in Los Angeles bei John MacArthur und da war auch dieses Thema unter anderem dran. Und er hat es mal so erklärt, von Epheser 1 weiß ich, dass ich vor Grundlegung der Welt erwählt wurde. Wenn ich aber aus diesem Saal herausgehe auf die Straße, kann ich der nächsten Person sagen, glaube an Jesus und du wirst errettet. Und wie Gott das zusammenbringt, ist seine Sache. Punkt. Und das hat mir echt geholfen. Da war das Thema für mich durch. Das ist Gottes Sache. Wenn ich diesen Text lese, bin ich erwählt und wenn Jesus sagt, glaub an mich, dann wirst du gerettet, dann stimmt das genauso. Aber wie Gott das zusammenbringt, das ist seine Verantwortung. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Lassen wir es bei ihm. Er weiß, was er tut und ist dabei 100% gerecht. Und das befreit. Ja, dann dürfen wir dankbar sein. In Vers 5 heißt es dann, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Auch hier nochmal das Handeln Gottes. Er hat uns vorherbestimmt. Er wollte, dass wir als Kinder Gottes sein Kind werden. Wir werden in seine Familie hineingeboren durch die Wiedergeburt. Und dann Vers 6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In seiner Gnade hat er uns angenommen. Warum? Hier kommt zum ersten Mal der Ausdruck zum Lob der Herrlichkeit. Dass Gott dich und mich erwählt hat, sein Kind zu sein, geschah allein aus Gnade. Es war seine Gnade, die uns durch Erwählung und Vorherbestimmung in Christus zu seinen Kindern gemacht hat. Wir haben nicht dazu beigetragen. Es war nicht unser Verdienst, sondern allein seine Gnade in Jesus Christus. Und deswegen heißt es hier am Ende von Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist unser Fundament, auf dem wir alle stehen. Deshalb sind wir seine Kinder. Und das bringt uns zum zweiten Abschnitt. Was Jesus Christus, der Sohn, für uns getan hat. Auch er war beteiligt an unserer Errettung. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Er hat uns erlöst. Erlösen bedeutet so viel wie erwerben, befreien, freikaufen, einen Preis bezahlen. Und im damaligen Römischen Reich gab es Millionen von Sklaven, die verkauft und gekauft wurden, oftmals wie ein Möbelstück. Aber es gab auch die Möglichkeit, einen Sklaven zu kaufen und ihm in die Freiheit zu entlassen. Und genau das hat Jesus für uns getan. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde herausgekauft. Mit einem Preis, den er bezahlt hat, nämlich sein eigenes Blut. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, da heißt es, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Damit hat er uns die Freiheit erkauft. Damit hat er uns aus der Sklaverei herausgekauft. Wir sind frei vom Gesetz. Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wir sind frei von diesem Gesetz, dass wir etwas erfüllen müssen, weil er es getan hat. Wir konnten es gar nicht. Das ganze Alte Testament zeigt, wie Israel nicht in der Lage war, das Gesetz zu halten, bis der Erlöser kam, der dann die Errettung geschaffen hat. Wir sind auch frei von der Sklaverei der Sünde. Durch diese Erlösung. Römer 6, Vers 17 und 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit gegenüber dienstbar geworden. Wir sind nicht erlöst worden in einen luftleeren Raum hinein. Nein, wir sind aus der Knechtschaft der Sünde in die Kindschaft Gottes hinein erlöst worden. Ja, wir sind frei von der Macht Satans und der Welt. Er hat, Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Galater 4, Vers 1, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ist das nicht wunderbar, sich mal wieder neu vor Augen zu führen, was Jesus in seiner Erlösung für uns getan hat? Das alles hat er mit seinem Blut bezahlt. Und deswegen dürfen wir heute hier sein als seine Kinder. Ja, wodurch hat er das getan? Er hat uns vergeben, Vers 7b, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat uns vergeben, er hat den Preis bezahlt. Das Wort vergeben bedeutet so viel wie hinwegtragen. Und das erinnert uns vielleicht gleich an 3. Mose 16, an dem großen Versöhnungstag. Da tötete der hohe Priester zunächst einen Ziegenbock und sprengte dessen Blut vor Gott auf den Gnadenthron. Dann bekannte er die Sünden Israels über dem lebendigen Ziegenbock und ließ ihn in die Wüste bringen. Da wurde bildhaft die Sünde des Volkes weggetragen. Christus hat durch sein Werk auf Golgatha unsere Sünde hinweggetragen, damit sie nie wieder gesehen wird. Die ist ein für alle Mal weg. Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, weil er bezahlt hat. Oder Psalm 103, Vers 12, so, ich finde so einen schönen Vers. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Du kannst immer Richtung Osten laufen, du wirst nie Richtung Westen laufen. Wenn du von Norden nach Süden läufst, läufst du von Norden nach Süden und von Süden nach Norden. Aber wenn du Ost-West läufst, läufst du immer in die gleiche Richtung. Du wirst nie am Westen ankommen. Deswegen gebraucht die Bibel das Bild hier. Die Sünde ist weg. Sie wird uns nie wieder erreichen. Keine Anschlagekraft kann gegen uns bestehen bleiben. Der Schuldschein ist zerrissen, wie es im Kolosserbrief heißt. Unsere Sünden sind ein für alle Mal hinweggetragen. Und wie reich beschenkt dürfen wir durch diese seine Gnade, durch sein Erlösungswerk sein. Und ein weiteres hat Christus getan. Er hat uns Gottes Willen geoffenbart in den Versen 9 und 10. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Nun, das Wort Geheimnis hat hier nichts mit irgendetwas Gespenstischem zu tun, sondern hier bedeutet es ein heiliges Geheimnis, das einst verborgen war und nun dem Volk Gottes geoffenbart wurde, wie die Gemeinde. Die Gemeinde war im Alten Testament ein Geheimnis, aber im Neuen Testament ist sie geoffenbart worden. Davon schreibt Paulus ja auch. Wir als Kinder Gottes dürfen Anteil haben oder Teil sein dieses Geheimnisses, dass Gott eines Tages alles in Christus vereinen wird. Als die Sünde in diese Welt kam, 1. Mose 3, seitdem fallen Dinge auseinander. Zuerst wurde der Mensch von Gott getrennt. Dann wurden die Menschen voneinander getrennt, als Kain Abel umbrachte. Mit dem Turmbau zu Babel wollten die Menschen ihre eigene Einheit schaffen, aber Gott richtete ihren Stolz und verstreute sie über die Erde. Merken wir, es ist immer Trennung, immer auseinander. Aber dann berief Gott einen Abraham und machte einen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Ein Unterschied, der bis zum Tod Jesu am Kreuz bestehen blieb. Die Sünde reißt alles auseinander, aber am Ende der Zeiten wird Gott in Christus alles wieder zusammenführen. Und wir als Kinder Gottes dürfen Teil dieses wunderbaren Planes sein. Wir kennen nicht alle Details, wie Gott das macht. Müssen wir auch nicht wissen. Aber wir als seine Kinder, wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen mit dabei sein, wir dürfen es erleben. Und noch ein weiteres, er hat uns ein Erbteil geschaffen, Vers 11 und 12. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Und da kam unser Absolvierungsvers, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und Petrus drückt das auch sehr schön aus in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel auch bewahrt wird für uns. Bei diesem Erbe brauchen wir keine Angst haben, dass das durch irgendwelche Situationen verloren geht. Es ist in der himmlischen Bank aufbewahrt, da wo es sicher ist. Und das ist interessant, wenn man das jetzt weiter ausführen würde im Neuen Testament. Ja, Christus bewahrt uns dieses Erbe, er bewahrt aber auch uns, dass wir dieses Erbe erreichen. Das ist ein zweifaches Wirken, was er tut in diesem Zusammenhang. Ja, in Christus haben wir ein wunderbares Erbe und in ihm sind wir ein wunderbares Erbe. Wir sind wertvoll für ihn. Weil, warum? Weil er so einen hohen Preis für uns bezahlt hat. Gott, der Sohn, Jesus Christus, ist unser Liebesgeschenk vom Vater. Er hat ihn gesandt für uns. Aber wir sind das Liebesgeschenk des Vaters für seinen Sohn. Johannes 17 lesen wir sehr oft den Ausdruck, wo Jesus sagt, die du mir gegeben hast. Johannes 6 kann man auch lesen, ja? Alle, die du mir gegeben hast, werden zu mir kommen. Ist das nicht wunderbar? Ja, Gott hat uns Jesus geschenkt, damit wir Erlösung erfahren dürfen, dass wir gerettet werden und sein Kind werden. Und Gott gebraucht uns als Liebesgabe an seinen Sohn. Das zukünftige Erbe Christi wird in seiner Gemeinde zusammengefasst. Wir sind Miterben Jesu. Wie wunderbar. Ja, Römer 8, Vers 17 drückt es auch nochmal aus. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Überleg mal, allein dieser Titel, Miterbe Jesu Christi sein. Ist doch gewaltig. Und das alles ist das, was Jesus für uns erwirkt hat, damit wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit seien. Ja, Vers 12 nochmal, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Ja, wir haben ihn im Glauben angenommen, wir sind durch ihn errettet. Und deshalb sind wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit, weil nämlich sein wunderbarer Erlösungsplan an uns sichtbar wird. Ohne diesen Plan wäre es ja gar nicht passiert. Wie wunderbar. Kommen wir zum dritten Punkt, das Mitwirken des Heiligen Geistes. Er hat uns versiegelt oder wir sind mit ihm versiegelt. Ja? Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In dem Moment, wo wir zum Glauben gekommen sind, haben wir den Heiligen Geist empfangen und sind mit ihm versiegelt worden. Nun, was bedeutet diese Versiegelung? Diese Versiegelung spricht von einer abgeschlossenen Handlung. Da ist etwas abgeschlossen. Wir sind mit ihm versiegelt, wir sind Kind Gottes und wir werden bei ihm in der Herrlichkeit ankommen. Das ist mit diesem Siegel bestätigt. Auch heute werden ja noch Dokumente mit einem offiziellen Siegel versehen, wenn sie fertiggestellt wurden, um den Abschluss einer Transaktion zu bestätigen. Ja, unsere Erlösung ist abgeschlossen. Ja, wenn man jetzt ein Testament macht oder irgendein offizielles Dokument, wenn alles fertig ist und es seine Gültigkeit hat, kommt das Siegel drauf. Abgeschlossen, erledigt, kann nicht mehr geändert werden, ist ein Siegel drauf. Und das bedeutet, dass wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, es ist eine abgeschlossene Aktion. Gott hat sein Siegel drauf gesetzt. Du bist mein Kind und ich werde dich zu mir heimholen. Wie wunderbar. Diese Versiegelung bedeutet aber auch noch mehr. Es bedeutet auch Eigentum. Wir sind das Eigentum Gottes. Gott hat sein Siegel durch den Heiligen Geist auf uns gestempelt, weil er uns zum Eigentum erworben hat. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott mit eurem Leib. Ja? Wir gehören nicht mehr uns selber. Auf unser Leben ist das Siegel des Heiligen Geistes, wir sind Gottes Eigentum. Amen. Amen, ja, genau. Außerdem ja, gibt diese Versiegelung eben Sicherheit und Schutz. Als Gläubige gehören wir zu Gott und sind sicher und geschützt, weil wir Teil einer vollendeten Handlung geworden sind. Wir sind vollkommen erlöst. Allerdings warten wir noch auf unsere Verherrlichung. Das haben wir noch nicht erlebt. Wir haben noch unseren sündigen Leib, mit dem wir zu kämpfen haben. Aber das führt uns gleich zu Vers 14a, wo es dann heißt, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Also wir sind sein Eigentum, das Eigentum wird noch komplett erlöst, ist noch nicht geschehen bis jetzt. Vom Stand her ja, aber unser Leib ist noch nicht erlöst. Ja. Ein Unterpfand oder im heutigen Sprachgebrauch ausgedrückt eine Anzahlung bedeutete zur Zeit von Paulus eine Absicherung eines Erwerbs oder eine Handelsware, so wie es auch heute noch verwendet wird. Ja. Wenn ich irgendwo was Größeres kaufe, mache ich eine Anzahlung und bestätige damit, ja, ich kaufe auch den Rest. Ja. Das ist meine Versicherung gegenüber dem Verkäufer, dass ich das Produkt oder was auch immer es ist, auch kaufen werde. Und der Heilige Geist ist Gottes Anzahlung, um seinen Kindern zu garantieren, dass er sein Werk zu Ende bringen wird. Die Erlösung des Eigentums. Eigentum in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die Erlösung unseres Leibes bei Jesu Wiederkunft. Ja, wir sind erlöst worden durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir in Vers 7 gesehen. Wir werden erlöst, indem der Heilige Geist in unserem Leben wirkt und uns Christus mehr und mehr gleichgestaltet. Das können wir in Römer 8 nachlesen. Ja? Er wirkt jetzt in uns. Und wir werden erlöst werden, wenn Christus wiederkommt und wir sein werden wie er, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Dann ist das Eigentum komplett erlöst. Dann sind wir bei ihm in der Herrlichkeit, in seinen Wohnungen, wo wir vorhin schon von gehört haben, ja. Also nochmal die Frage, was ist die Grundlage dafür, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit? Nicht unsere Wirken, nicht unsere Taten, nicht das, was wir für Gott tun. Die Grundlage, dass wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit sind, ist das Handeln Gottes in uns und durch uns. Und deshalb gebührt ihm alle Ehre. Alle drei Personen der Dreieinigkeit Gottes sind an unserer Erlösung beteiligt. Durch Gott, den Vater, wurden wir errettet, als er uns in Christus vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Durch Jesus Christus sind wir errettet worden, als er am Kreuz für uns starb und danach siegreich auferstand. Und durch den Heiligen Geist sind wir errettet, als er uns von unserer Sündhaftigkeit überführte, das war auch schon sein Werk, und Christus als unseren Erlöser annahmen. Was vor Grundlegung der Welt begann, wurde in der Gegenwart erfüllt, und wird in alle Ewigkeit fortbestehen. Das ist doch so wunderbar. Und das darf uns in einer Zeit wie heute, wo so viel Chaos, so viel Durcheinander ist, doch Mut geben. Wir haben ein Zuhause, wir haben eine Zukunft. Ja, der Weg dahin kann noch hart sein, das wissen wir nicht. Aber unser Ziel steht fest. Und es steht fest, dass wir ankommen werden. Und deswegen finde ich es auch so interessant, dass alle drei Abschnitte in diesem Text eben so enden. Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Und Vers 14, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott hat dich und mich herausgerufen, weil er sich dadurch verherrlichen möchte. Da wird sein wunderbarer Plan der Erlösung sichtbar. Und deshalb, liebe Geschwister, hat unser Absolvierungsmotto oder auch anders ausgedrückt unser Absolvierungsvers heute noch die gleiche Gültigkeit wie vor 40 Jahren. Aber es ist nicht nur ein Vers für Bibelschulabsolventen. Es ist ein Vers für jeden Einzelnen von uns. Und ich lade dazu ein, mach dir mal Gedanken darüber. Also mich hat das in den letzten drei Wochen echt bewegt. Wie dient mein Leben zu seiner Herrlichkeit? Nicht die Grundlage, das Fundament ist gelegt. Aber wo können wir dazu beitragen, dass sein Lob noch vermehrt wird? Wir dürfen dazu beitragen. Ja, wenn wir daran denken, was Gott in seiner Dreieinigkeit alles für uns getan hat, dann sollte uns das heute wieder ganz neu motivieren, unser Leben ihm so zur Verfügung zu stellen, dass er es zu seiner Verherrlichung gebrauchen kann. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir heute Morgen dafür, dass du den ersten Schritt getan hast. Ja, dass du alles getan hast, damit wir erlöst werden konnten. Du hast den Preis bezahlt, du hast uns gerufen, du hast uns den Glauben geschenkt. Du hast uns versiegelt, du hast alles für uns getan. Vater, und deswegen wollen wir dich anbeten und preisen heute Morgen. Dir allein sei alle Ehre. Amen.